Let's talk about Tech Baby, der offizielle Digitalisierungs- und Technologie-Podcast, powered by NTech Systems.
Hallo, herzlich willkommen. 2026, wann wird es endlich besser? Was sind eigentlich die Kernthemen? Was für Prognosen gibt es denn eigentlich? Was gibt es auch für IT-Trends? Ja, wir müssen reden. Und wen hätte ich mir da Besseres einladen können, als jetzt gerade zu Beginn der dritten Staffel Alexander van der Steeg, unser CTO bei der NTech Systems GmbH. Hallo Alex, schön, dass du da bist.
Freue mich. Vielen lieben Dank. Und auch von meiner Seite Alexander Ritter auf der Gegenseite hier, Head of Sales and Marketing. Das ist schön, dass ich mit dir gerne sprechen darf. Und wir haben 2026, leider das erste Jahr von Donald Trump hier jetzt am Start. Also sprich, wir sind ein Jahr in einer anderen Welt und haben das als Anlass genommen, mit vielen anderen Themen, einfach auf das Jahr zu schauen. Positiv wie negativ. Und wir wollen für euch, ja, den nötigen Realismus, auch Optimismus bei den ganzen Themen reinbringen. Damit ihr seht, es ist nicht alles so schlecht, wie es teilweise geredet wird. Aber auf der anderen Seite auch, es ist ein sehr interessantes zeitliches Jahr, wo wir ja viele Chancen haben.
Ja, du sagst es, der amerikanische Präsident, es ist ja leider jetzt schon mehr als ein Jahr Amtszeit, wenn man es zusammenrechnet, aber er hat ja schon eine ganze Welle angestoßen und wir werden natürlich heute nicht zu politisch, aber man hört da auch sehr deutlich schon die innerpolitischen, innerparteiischen Probleme raus, die es da drüben gibt. Das wird alles leider noch sehr, sehr spannend für uns alle werden. Aber lass uns wirklich mal den Fokus drauf legen, wohin geht eigentlich die Reise? Wo kann unser IT-Blick vielleicht auch so ein bisschen, doch den Optimismus in dem Ganzen finden? Weil ich sag mal so, in diesem Jahr steigt die Disruption und KI ist einfach schon lange nicht mehr optional. Die Themen, die hat jeder mitbekommen, die sind in aller Munde. Und ganz interessant ist, dass Gartner dazu eine Studie rausgebracht hat auf dem IT-Symposium der XPO 2026. Und da haben die beiden renommierten VP-Analysten Gene Alvarez und Tory Paulman einfach auch mal über die wichtigsten strategischen Technologietrends des Jahres gesprochen. Auch so die über die aufkommenden Innovationspunkte. Was sind dann eigentlich die unverzichtbaren Tools für CIOs, für Führungskräfte, widerstandsfähige Grundlagen, intelligente Systeme? Wie kann man das Ganze orchestrieren? Und man darf nicht vergessen, Gartner sitzt ja in den USA und gerade auch die Nähe zu Kanada, die sitzen ja quasi direkt am Herzstück des Ganzen und kriegen da sehr viel mit. Und da finde ich es schön, dass gerade auch die beiden Personen sagen, überlegt euch, ich greife schon mal ein bisschen vorab, Unternehmensstrategien bis 2030. Es gibt gewisse Trends, die werden in den nächsten 4 Jahren einfach den Markt prägen. Und die haben das schön unterteilt in 3 große Punkte. Quasi den Architekten, den Synthetiker und den Vorreiter, damit man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Und wenn man da mal so ein bisschen versucht drauf zu gucken, Alex, du wirst wahrscheinlich auch zustimmen, dann sagen sie zum Beispiel beim Architekten, ist jetzt der wichtigste Trend immer noch diese KI-native Entwicklungsplattform. In Zukunft, also bald, 3 bis 5 Jahre, kommt dann das KI-Supercomputing dazu und Confidential Computing. Beim Synthetiker sagen sie, aktuell gibt es das Multi-Agenten-System und die physische KI als wichtigste Themen. Und danach werden domänenspezifische Sprachmodelle auftauchen. Und bei der Rolle des Vorreiters sagen sie aktuell digitale Herkunft neben der KI-Sicherheitsplattform und Geopatriation. Und in 3 bis 5 Jahren wird es vor allem präventive Cybersecurity werden. Ich finde es ganz spannend, Alex. Und mit den Infos werde ich dich jetzt erstmal überschütten. Was würdest du denn sagen, wenn du jetzt so hörst, Architekt, Synthetiker, Vorreiter? Ist das für dich eine Sache, die du auch auf dem deutschen Markt oder dem europäischen Markt so sehen würdest?
Also wenn man diesen Gartner-Bericht hier anschaut, das Gartner ist ja eines der renommiertesten Beratungsinstitute der Welt. Also unabhängig davon, sie haben Digital-Expertise ohne Ende, kennen sich aber auch in Produktion, Sicherheitsthemen und so weiter aus. Ähnlich wie Ernst & Young oder auch andere Beratungshäuser aus, zum Beispiel PwC zum Beispiel. Wichtig dabei ist immer, diese Beratungshäuser haben immer den Zukunftsblick. Du hast ja 2030 jetzt avisiert, ne, genommen. Das heißt, sie erkennen Trends, geben diese Trends an Unternehmenslenker weiter und bringen vor allem, ja, ich sag mal, das Platzieren, das Thema im Markt auch hinein. Das heißt, sie haben eine prognostische Analyse immer, wie der Markt sich entwickeln könnte. Sie haben auch nicht immer recht, aber sehr häufig mit den Trends auch recht gehabt, die letzten 10 bis 15 Jahre. Und deswegen diese Unterscheidung, würde ich jetzt mal sagen, in diese beiden Rollen, also sprich, dass man vielleicht Architekten oder einen Synthetiker hier dabei hat, die können schon stimmen. Ne? Also dass wir sagen, wenn man wirklich den das Primärthema letzten paar Jahre, ne, seit Aufkommen von Modellen wie ChatGPT, OpenAI als Anbieter selbst, aber auch die Vielzahl der anderen Anbieter, hat es ja gezeigt, dass es darauf hinausläuft, dass KI-Plattformen, Infrastrukturen überhaupt erstmal geschaffen werden mussten, die jetzt stärker in Integration kommen. Und der Synthetiker, wie du jetzt hier auch gerade eben gesagt hast, ein Multi-Agenten-Ansatz, also sprich, dass ein, man nennt es Agentic Web, also sprich, dass man Agenten nur noch miteinander kommunizieren, der Mensch sagt nur noch etwas, führt den Kauf in einem Webshop als Beispiel, Kauf von Urlauben, Planung von Urlauben, mal als Beispiel, gar nicht mehr selbst aus und wird dann letzten Endes mit dem Ergebnis konfrontiert. Herzlich Glückwunsch, deine, frag nochmal nach, möchtest du das wirklich kaufen, bestätige nochmal den Kauf, bezahl das Ganze und dann wird das Ganze quasi in einem agentischen Web unter Agenten ausgehandelt, ohne Webseite, ohne Sonstiges, die es dennoch nebenher immer noch geben kann und so weiter, dann ausgehandelt. Das ist die eine Welt, deswegen korreliert das und da bin ich auch maßgeblich dabei, dass das passieren kann. Zentrales Thema dabei ist, das spiele ich gerade mal zurück, wie siehst du denn die Entwicklung von KI? Mhm. Wie nimmt sie Wahrnehmung? Wir haben ja auch bei uns im Unternehmen technisch affine, nicht affine Menschen, die quasi als Kunde bei uns interagieren und bei denen wir sagen, hey, KI ist gar kein Thema für uns. KI interessiert mich. KI habe ich voll integriert. Oder dass jede Woche der nächste heiße Scheiß von der KI reinkommt. Wie nimmst du das wahr? Was passiert da so jetzt gerade im Übergang und wahrscheinlich dann im Laufe von 26?
Den Steilpass nehme ich sehr, sehr gerne auf. Würde vielleicht vorab sagen, wir werden noch ein bisschen auf diese Studie natürlich eingehen. In meiner Gesamtwahrnehmung, nicht nur KI, da gebe ich dir gleich die Antwort, aber in meiner Gesamtwahrnehmung würde ich sagen, 2026, das wird einfach ein Jahr, wo wir den vollen Fokus auf Ausrichtung und Strukturierung setzen. Generell, nicht nur wir bei der NTEC, sondern generell in Deutschland und auch in Europa. Und ich habe das Gefühl, als ob die Rolle als Motivator und Enabler gerade was Wachstum und Transformation angeht, eine sehr, sehr zentrale Rolle spielen wird. KI, um dir auf deine Frage direkt zu antworten, sehe ich immer noch als Tool. Aber da hat sich das alles so ein bisschen verschoben. Ne? Also der Fokus hat sich klar verschoben. Die nächste KI-Welle, die kommt, darüber hattest du es ja gerade schon, die wird agentisch sein, zu 100%. Das heißt, wir gehen eigentlich weg von der reinen Trainingsclusterei, die wir kennen, hin zu KI-Interferenzen und Echtzeitanwendungen. Mit anderen Worten, diese gesamte Intelligenz soll ja gar nicht nur Inhalte erzeugen, sondern die soll ja jetzt bewusst handeln, weil ich glaube auch in der breiten Masse, also im End-Consumer-Market oder auch im Privatmarkt, wird es ja jeder gemerkt haben, es wird zunehmend dezentraler. Also wo ganz am Anfang, als es, ja ich sag mal, en vogue war, als es aufkam, das neue große KI-Thema, wir reden ja über Large Language Models, über generative AI, da war ja die Lernkurve und die Erfolgskurve unfassbar steil, weil jeder von eben auf jetzt gesagt hat, das ist der Trend, das wollen wir sofort machen, das wird hochinteressant. Und jetzt muss man ja nur den Markt beobachten. Wir schauen natürlich viel auf die Amerikaner, auf Nordamerika und merken da, wie gesagt, diese Wellenverschiebung, weil das Spannende ist, so langsam wollen die Leute eben auch echte Ergebnisse sehen. Die Medienlandschaft ist mittlerweile geprägt von den Fehlern, die innerhalb des Modells auftauchen. Wir sehen mittlerweile natürlich auch die gestützten Prozesse, da kannst du gerne noch mal was dazu sagen. Ich glaube, UPC oder so ähnlich hieß gerade der kurze Begriff.
Geh ich gleich drauf ein.
Okay, danke dir. Aber ich glaube, das Wichtigste in der gesamten Sache wird sein, dass wir alle uns eins bewusst machen. KI wird nicht unsichtbar. Das wird auch nicht in 2 Jahren weg sein. Es bleibt irgendwie allgegenwärtig, vielleicht in einer anderen Form. Und ich vergleiche das ganz gerne mit Strom oder Wasser. Beides ist da, auch wenn ich nicht jeden Tag permanent dran denke. Und ich glaube, gerade Anbieter, die Kunden nicht dabei unterstützen, hier eine Form von Brücke zu bauen zwischen, ich sag mal, Kapazität und auch den Anwendungen, die werden nach und nach auch ein bisschen an Relevanz verlieren, weil es doch einen Unterschied machen kann. Und langfristig, das ist ja der Weg, wo es hingeht, wer weiß, was das kommt. Ne? Das ist dann wieder so ein bisschen die Glaskugel schauen, ob das Quantencomputing wird. Aber eins ist ganz klar, der Markt ist immer noch rasant wachsend, was das angeht. Nur man muss eben auch überlegen, was ist es, wo kommt es her, wo geht die Reise hin. Und ich glaube, dass gerade die Rolle Europas sich dann nachhaltig auch entwickelt zu einer ernsthaften Führungsrolle. Aber da können wir gleich noch ein bisschen genauer drauf eingehen.
Genau, du hast ja ein Stichwort eben genannt. Das war das UCP, das Universal Commerce Protocol, was Google als Open-Source-Variante rausgebracht hat. Also Sprich, dass Agenten untereinander auch Aktionen durchführen können, kommerzielle Kauf von Webshops, Aktionen durchführen, Teil des agentischen Webs, was dazu Gründe liegt. Das heißt, ist unter diesem Kürzel domänenspezifische Sprachmodelle, Aktionsmodelle zu listen, wodurch man ja letzten Endes Maschine-zu-Maschine-Kommunikation hat. Das ist so ein bisschen, es gibt ja schon ewig API-zu-API-Geschichte, sprich Maschine-zu-Maschine-Aufrufe. Und die werden jetzt quasi synthetisiert, indem sie in Sprache mit dabei sind, in der Robotik mittelfristig. Robotik ist ein Riesen, also Drohnen, ist ein riesiges Thema, weil Robotik mit künstlicher Intelligenz, das wird als der heiße Scheiß für die nächsten 10 Jahre gehandelt, wo es hingeht. Irgendwann hat angeblich jeder eigenen Roboter und solche Geschichten. Da wird man dann sehen, aber Sprachsteuerung von Drohnen, Steuerung von mehreren Drohnen über KI, um quasi so ein Feuerwerk zu machen, ist in den Arabischen Emiraten zum Beispiel oder in anderen Ländern gang und gäbe. Da sind wir nicht weit weg. Aber es ist eine grundsätzliche Frage einfach, inwieweit natürlich sich die künstliche Intelligenz, die Automatismen, die da hinkommen, sich auch in die physische Welt hineindrücken. Mhm. Ins Auto, in Haushaltsgeräte, gibt ja fast nichts mehr, etc. Bis dieser Transformationsprozess, bis jeder das Gerät gewechselt hat, wo dann auch künstliche Intelligenz enthalten ist, dann auch abgeschlossen ist. Ja. Was, um den Kreis da zu schließen, sagen ist, also KI, meine Einschätzung, aber auch das, ich lese ja sehr, sehr viel, höre viele Podcasts und wir haben uns ja auch im Vorlauf von der Folge hier sehr viel auch nochmal auch angeguckt. Es gibt die Adoption, ne, wenn man den deutschen Markt anguckt, die ist ja geringer als die europäische oder die weltweite. Das heißt, die Nutzungsrate von künstlicher Intelligenz in der breiten Bevölkerung ist zwar geringer, aber Deutschland ist auf Platz 2 der ChatGPT-API-Nutzung. Es gibt kein Land nach Amerika, was eine höhere Nutzung hat. Das heißt, die B2B-Adoption, die es gibt in dem Bereich, die ist unglaublich hoch. Das heißt, B2C-seitig noch viel zu tun. B2B sind wir gar nicht so schlecht. So ein bisschen, um diese Waage mal zu halten, in den Optimismus hinein. Wodurch wir natürlich sagen, alles klar, die Firmen sind an einer starken Integration interessiert, sind technologisch sehr gut unterwegs. Und das bedeutet auch für 2026, wir werden vorne in dieser Liga mitspielen. Wir sind sehr gute Ingenieure, werden in der Robotik und bei den Drohnen auch nicht so weit weg sein, meiner Meinung nach. Da können wir einiges. Und können vielleicht gerade beim Thema physische KI, Integration, kombinierte Systeme wieder aufholen. Und dann natürlich dann auch in diesem Jahr, aber auch in den kommenden Jahren, natürlich ein bisschen die Position wieder zurechtrücken. Im eigentlichen KI-Markt, würde ich sagen, ist der Hase leider gelaufen.
Du sagst, also ich glaube, man muss auch eins ganz, ganz deutlich nochmal sagen, diese KI-Entwicklung, das sind in meinen Augen, aber auch wirklich, wenn man den ganzen Experten glauben darf, die sich da mittlerweile ja zu Wort melden, nicht mehr reine technische Veränderungen, sondern das werden einfach strategische Punkte werden, ne? Wo einem ganz klar wird, ich muss ja gerade als Unternehmen mir immer wieder gewisse Fragen stellen, das in einen Rahmen setzen und meinen Fokus neu bewerten, sage ich mal. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich spreche vielleicht davon, dass ich meine digitale Strategie irgendwie ausrichten will an den eigenen Unternehmenszielen. Ich will verantwortungsvolle Skalierung der KI, die ich vielleicht schon habe. Das Ganze soll sicher sein. Vielleicht nochmal ganz kurz off topic. NIS 2 ist ja jetzt am Start. Jetzt ist doch die Welt toll, habe ich gehört. Können wir auch nochmal drüber reden. Ich muss ja auch irgendwie dieses ganze geopolitische und diese regulatorische Komplexität irgendwie bei mir verorten und mich da durchnavigieren. Und im Endeffekt, ne, digitale Transformation. Ich will das mit Zuversicht machen, aber das Ganze muss ich ja auch irgendwie anleiten. Ich glaube, das sind diese 4 Punkte, die dann auch in dieses Rollenmodell von Gartner mit reinlaufen, weil das werden die Kernpunkte sein in 2026. Ne? Ich will Sicherheit, ich will Vertrauen und ich brauche Governance. Ich glaube, das wird jeden da draußen, der heute zuhört, auch irgendwie betreffen, weil, ne, wir reden über eskalierende Risiken, die sind teilweise global, wir reden auch von globalen Lieferketten. Und wir reden ja irgendwo in dem Ganzen auch von ganzheitlichen Cybersecurity-Strategien. Und das wird einfach nicht ohne die Menschen gehen. Das ist zumindest mein Verständnis von der ganzen Sache. Weil rein KI, also dass eine KI mit der KI darüber arbeitet, alles ganz toll macht, da gibt es genug Filme aus dem Science-Fiction-Universum aus den 80ern, die uns gezeigt haben, das kann nicht gut gehen.
Die Entscheidung oder ein entscheidender Part dabei ist, es wird auch weiterhin das Thema bleiben, wie werden die Menschen integriert, vor allem die Endkonsumenten, aber auch die Business-Konsumenten und wie macht man das so, dass es nutzbar ist und vor allem auch keine Ängste schürt. Wir hatten, bevor wir auf so wirtschaftliche Aspekte kommen, auch Technologietrends. Das Thema ja auch, was schürt das Ganze? Dieses gesamte Thema, wie schnell Technologiewechsel passieren, unter anderem in der KI, aber auch in allen anderen Bereichen, die wir gerade vorrangig haben. Zum Beispiel, dass KI die Juniorstellen wegnimmt in bestimmten Segmenten, gerade vielleicht bei der Softwareentwicklung, aber auch in anderen Beratungsbereichen. Also einfache Tätigkeiten abnimmt, was früher vielleicht Grafiker gemacht haben, kleine Website-Änderungen, die vielleicht auch von Agentur gemacht worden sind. Also gewisse Low-Performance-Tätigkeiten quasi komplett vom Markt verschwinden und dadurch natürlich Druck aufbauen auf dem Bestandsmarkt. Das schürt per se, KI, aber auch andere Technologien, Ängste und natürlich bringt Verunsicherung. Da würde ich auch den Unternehmen raten, nicht nur jetzt aktuell in dem Bereich, sondern zukünftig, egal welche Technologie es geht, man muss sich mit dieser Technologie auseinandersetzen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, man muss gucken, was ist risikobehaftet als Tätigkeit. Und Punkt 3 ist, man muss es dann als Herausforderung betrachten, dass man auch sein eigenes Arbeitsprofil, die Tätigkeit ausweitet, verändert und auch am Tagesende natürlich verbessert, damit man positiv da reingeht. Und das bezieht sich auf alle Dinge, die wir jetzt auch noch dann weitergehend besprechen, die Herausforderung annehmen, in Aktionspunkte verwandeln und dann auch umsetzen. Nicht warten. Warten ist jetzt, glaube ich, wirklich der exakt falsche Moment, das falsche Doing, sagt, nee, mache ich im halben Jahr, nein, jetzt machen, damit man vorankommt. Gerade in diesem ganzen Thema, die wir jetzt schon besprochen haben, aber die auch dann noch kommen werden im Podcast.
Du sprichst es an. Wir haben ja in dieser Staffel auch ein schönes Gespräch mit jemandem über KI im Marketing. Und während du es gerade gesagt hast, ist mir das Zitat von ihm gerade nochmal in die Ohren gekommen. Er hat das wunderschön gesagt. Er sieht KI oder halt generative KI gar nicht mal als Problem. Er sieht auch nicht, dass ihm das die Arbeit wegnehmen wird oder ähnliches. Er hat den schönen Begriff gewählt. Er sieht es als seinen besten Mitarbeiter. Er findet einfach die Sache relativ schnell. Und wenn wir da nochmal die Brücke rüberziehen zu dem Architekten, den wir vorhin angesprochen haben, als Rolle 1. Nochmal zur Erinnerung, ne, das ist jetzt auch schon 15 Minuten mittlerweile her. Der Architekt, das waren die KI-Plattformen und die Infrastruktur. Dann geht es ja wirklich genau darum. Ne? Wir reden von KI-nativen Entwicklungsplattformen. Und die haben natürlich gigantische Vorteile. Ich bin schnell, ich bin flexibel, ich kann mich zunehmend unternehmensfähiger aufstellen. Und ich kann vor allem meine kleinen, vielleicht sogar agilen Teams einfach mit generativer KI schnell weiterentwickeln. Man muss natürlich immer gucken, ne? Schatten-IT ist klar, gibt es alles. Aber ich habe ja schon mal die Möglichkeit in der Hand, einfach schnell Dinge umzusetzen und mich beispielsweise einfach inspirieren zu lassen durch die generierten Inhalte und zu sagen, okay, ich habe gerade vielleicht eine kleine Blockade, ich brauche gerade irgendwie nochmal Inspiration und dann kann ich mir die entsprechenden Punkte dadurch natürlich zusammensuchen und das Notwendige für mich raussuchen, was mir vielleicht dann auch wirklich dabei hilft, die nächsten Schritte zu gehen.
Was ich sehr wichtig finde, bevor wir vielleicht den Shift machen sollten, raus aus dem reinen KI-Thema, vielleicht zu generellen Technologieaspekten nochmal, dass die künstliche Intelligenz nicht einfach eine Technologie alleine ist. Viele beschreiben das ähnlich wie mit dem Aufkommen des Internets. Es ist schon ein Unterschied. Ich würde zum Beispiel sagen, die Blockchain als Beispiel war eher eine Technologiestufe, die man als eine Art Werkzeug, als eine Hilfestellung betrachten kann. KI ist generischer, allgemeiner, universeller einsetzbar. Also ähnlich wie jetzt zum Beispiel Aufkommen des Internets, Webseiten auch sehr breit dann aufgestellt worden sind. Das heißt, es ist ein Enabler für Geschäfte, es ist ein Enabler für Ideen, Kreativität, du hast es genau gerade eben benannt, und damit ganz anders in der Wertschöpfung. Das muss man fairerweise nur so betrachten. Ne? Ja. Wir haben hier nicht nur eine Auflistung von Gartner, sondern auch bei uns intern das Thema Sicherheit, Vertrauen und Governance genannt. Es ist natürlich bei uns, wenn man hier den Punkt nimmt, Sicherheit, gerade in dem Jahr, was jetzt mit den Amerikanern war, weltpolitisch auf der Ebene, natürlich das Thema Geopolitik doch hochgekommen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, ist meine persönliche Meinung, wie es in einem Jahr in der Welt aussieht, würde ich, bin normalerweise ein sehr positiver Mensch, eher eine negative Meinung kundtun. Das heißt, ich würde sagen, wahrscheinlich sind die Konflikte in Gänze noch komplexer geworden und vielleicht gibt es auch noch mehr Kriege eventuell. So, das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass jedes Unternehmen sich überlegen muss, wie es sich unabhängiger macht in seiner eigentlichen Lieferkette. Hier wird genannt Geopatriation. Finde ich einen interessanten Begriff, habe ich vorher noch nie gehört. Ich würde stabile Lieferketten, Unabhängigkeit von geopolitischen Risiken und Skandalen. Dass das ein riesiges Trendthema wird in diesem Jahr. Und was braucht man dafür? Wissen über Daten, über seine eigene Unternehmung, über Cybersicherheit etc. etc. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das Thema wird wahrscheinlich nicht im Kern her positiv sein, aber es ist auf jeden Fall ein Trendthema, wo es hingeht, Absicherung, Zufriedenheit und vor allem führt es dann auch dazu, dass die Menschen wahrscheinlich immer stärker, gerade im Unternehmenskontext, nach Produkten suchen, die ihnen diese Funktionalität mitbieten.
Und Alex, du sagst es, ne? Ein entsprechend wichtiger Punkt in der ganzen Sache ist auch wirklich die Verlagerung des Workloads einfach hin zu souveränen und regionalen Anbietern. Weil ich glaube, das wird nochmal ein gigantisches Thema werden, wenn wir Richtung digitale Souveränität denken. Man braucht ja nur die Medienlandschaft einmal kurz öffnen, kann sich das natürlich angucken, kann da in aller Tiefe mal drauf hergehen. Es geht ja auch um digitale Herkunft, ne? Um wirklich zu gucken, wie ist denn die Integrität, was ist mit den Daten, wie KI generiert sind denn die Inhalte, wie unerlässlich das im Endeffekt dann für mein Vertrauen ist. Ich finde es aber umso spannender, wenn wir uns dann nochmal ganz deutlich machen, der Begriff der Nachhaltigkeit, also generell Nachhaltigkeit, ne, wirklich mal groß gedacht, der ist nirgendwo auf diesem Planeten aktuell so wichtig wie in Europa. Wir treiben dieses Thema extrem, weil wir ja den Zahn der Zeit vielleicht auch verstanden haben. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was macht denn digitale Souveränität? Es treibt Veränderungen nach vorne.
Werbung.
IT-Inventar im Chaos? Excel-Listen, die keiner mehr versteht? Zeit für Inventory 360. Eine Plattform, die alle IT-Assets sichtbar macht. Für volle Übersicht, absolute Kostenkontrolle und weniger Fehler. Inventory 360. Ordnung in der IT. Erfolg im Business. Mehr erfahren unter www.inv360.de.
Werbung Ende.
Vor einem Jahr war das auch schon ein Begriff für uns alle, aber heute merkst du, dass sich jetzt, aber auch künftig, immer mehr darum dreht, worauf man sich eigentlich einstellen lassen müsste. Ne? Dass man wirklich sagt, was hat das denn für direkte Auswirkungen auf mich und mein Business? Und wenn man sich das mal überlegt, gewisse Cloud-Geschichten, ne? Was muss denn ein Unternehmen in 2026 können und machen? Es muss flexibel sein und es muss irgendwie auch nahtlos zwischen seinen Möglichkeiten wechseln können, ohne die eigene Datenhoheit zu verlieren. Ich glaube, das wird der wichtigste Punkt sein, weil sich sehr viele mittlerweile auch die Frage stellen, wie viel Vertrauen habe ich denn noch vielleicht in bestehende Anbieter, die nicht in Europa sitzen oder bei denen das gar nicht mal so deutlich wird, wo denn meine Daten eigentlich liegen. Und ich glaube, die Kernfrage, die ich mir immer mitstelle, ist dann A, wo liegen meine Daten? Aber auch B, welche Cloud verwende ich denn eigentlich wofür? Und das ist eine Frage, die müsste man vielleicht noch viel, viel öfter und viel lauter stellen, damit einem mal bewusst wird, wie riesig eigentlich der Markt hier ist und wie man da orchestrieren kann, damit all diese Themen sich irgendwie doch wieder verknüpfen und ich eine echte Strategie dahinter habe. Aber wie siehst du das?
Sehr ähnlich. Also das hast du schön zusammengefasst, weil die digitale Souveränität ist ja technische Hoheit, rechtliche Hoheit und am Tagesende auch eine, ich nenne es jetzt mal, operative Hoheit zu haben. Das heißt, ich habe physischen Zugriff auf meine Daten, ich habe technischen Zugriff auf meine Daten und das vergessen die meisten, deswegen wird sehr viel über den Cloud Act auch diskutiert, als eine Art, ich nenne es jetzt mal, ja, es ist ein Gesetz irgendwie, nein, es ist ein rechtlicher Zugriff darauf. Das heißt, nur wenn ich alle drei Themen, ich kann ins Rechenzentrum gehen, theoretisch selbst, ich kann technisch mit Produkten, Services auf meine Daten zugreifen und ich habe rechtlich auch wirklich, wenn ich mit dem Anwalt gehe und sage, du gibst mir jetzt die Daten oder die Daten gehören mir und ich kann das auch verteidigen gegenüber jemand anderen, dass diese drei Kernkomponenten erfüllt sind. Das ist der ganz zentrale Punkt von digitaler Souveränität. Ja. Und das spiegelt sich jetzt auch so. Und das ist in der Debatte mit Amerika, gibt es ja auch Putin, der Ukraine-Krieg und so weiter, die ja auch da Ausstrahlungseffekte haben in dem Bereich. Die zahlen alle auf dieses Konto ein und jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, können ja mal Anbieter mal nennen, möchte ich auf AWS, Google, Azure oder sonstigen Plattformen hosten? Das betrifft ja nicht nur die Amerikaner, betrifft ja auch andere Länder. Oder wie wähle ich das aus? Hoste ich selbst? Mache ich on-premise etc.? Das zahlt alles darauf ein und jedes Unternehmen sollte es prüfen und ist in der schönen, glücklichen Lage. Wer nicht jetzt, wann dann?
Ich würde sogar sagen, im besten Fall setzen Unternehmen doch wirklich verstärkt auf europäische, ich sage mal in Klammern bestenfalls deutsche Lösung und investieren weiter aktiv in ihre eigene IT-Sicherheit. Ich glaube, das kann man immer noch nennen, damit man wirklich auch sagen kann, mein Unternehmen kann weiter wachsen und das kann auch sicher wachsen, weil ich einfach, ne, sprichwörtlich meine Hausaufgaben gemacht habe und habe mich in der Hinsicht ein bisschen abgesichert, weil das steckt ja auch in dem Begriff drin, ich werde souverän, ich habe das selbst in der Hand. Ne? Und gerade die Digitalgeschichten sind eine Sache, da möchte man natürlich lieber aktiv drauf zugehen, als reaktiv irgendwo drauf noch reagieren zu müssen.
Ja, also absolut. Was ich interessant finde, dem ganzen Thema, das haben wir jetzt auch nicht besprochen vorab, ist, wie denkst du, wenn KI, also wir haben jetzt dann doch einen starken KI-Punkt noch dabei, den nehme ich aber noch mit, was denkst du, wenn über Automatismen, primär durch eine künstliche Intelligenz zum Beispiel, Standardarbeit abgenommen wird? Was denkst du, was das in jetzt schon, aber auch zukünftig mit der Arbeit macht? Gerade in 26, wird die Arbeit sich verändern? Werden sich Berufe verändern? Das ist eher eine hypothetische Frage, passieren wird es eh, aber wie siehst du das? Und vor allem, was macht das mit der gesamten Arbeitswelt, mit gesamten Branchen?
Das ist eine gute Frage und ich überlege mir, wo soll man anfangen? Ne? Ich sehe, oder ich gehe einen Schritt nach vorne. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass wenn wir dieses Gespräch in 2027 nochmal machen und das Ganze neu bewerten wollen, wir sagen können, es ging nicht mehr über das Potenzial von KI und wie toll das alles ist und was das alles bringt, sondern wirklich konkrete Ergebnisse. Wie die dann zustande gekommen sind, mit welchem Modell, mit welcher Version, in welchem Reifegrad, das muss uns im Endeffekt eigentlich weniger wichtig sein, weil wir sind auch nicht die Profiteure dieser ganzen Geschichte. Das sage ich auch nochmal ganz deutlich dazu. Uns geht es ja gerade auch darum, messbare Ergebnisse zu haben. Um konkret zu antworten auf deine Frage, ich sehe KI dann als festen Bestandteil aller meiner Geschäftsprozesse, weil es einfach ein Teil davon wird, ein Herzstück auch meiner operativen IT, wenn ich so möchte. Aber gleichzeitig verschiebt sich in meiner Wahrnehmung auch der Markt klar hin zu mehr serviceorientierten Modellen. Weißt du, wie ich meine? Dass man doch nochmal versucht, den Fokus ein bisschen zu schieben. Und alle möglichen Channel, die wir so haben und an die ich gerade denke, bieten ja ein enormes Potenzial. Ne? Also nehme ich mal den Vertrieb, nehme vielleicht den indirekten Vertrieb, der wird dann eher so eine Art Katalysator, um eine Lösung, die vielleicht KI-basiert ist, skalierbar zu machen. Zeitgleich habe ich es natürlich profitabel und kann es vielleicht auch wiederum flächendeckend in den Markt zurückbringen, wenn denn alle anderen Punkte, die ich vorher habe, für mich passen.
Ist also der Wandel hin zu höherwertiger Tätigkeit oder auch Änderung von Geschäftsmodellen, ich glaube, der ist unbestreitbar. Der passiert ja schon seit einigen Jahren. Und gerade bei digitalen Geschäftsmodellen sowieso. Was ich noch sehe als grundsätzlicher Punkt, vielleicht abseits der ganzen Technologiediskussion ist, wir werden die nächsten 3 bis 4 Jahre ja die größten Abgänge im Arbeitsmarkt haben, auf Deutschland bezogen, demografisch betrachtet. Das heißt, der Automatisierungszwang für die Unternehmen, für Gesellschaften, aber auch im Privatbereich, ne, weil es ja bestimmte Berufe dann auch vielleicht weniger gibt, etc., der wird größer. Der wird definitiv steigen und es müssen alle sich damit beschäftigen, was bedeutet das für mich in meinem Berufsumfeld, was bedeutet das in dem Unternehmen, in dem ich bin und was bedeutet das auch gesamtheitlich, damit ich nicht jetzt quasi überrannt werde, weil wenn 3 Kollegen weg sind, die Arbeit wird dieselbe bleiben. Ne? Und dieser Spagat, der wird natürlich kommen, wenn wir so diese gesellschaftliche Debatte noch finden. Das heißt, dieses Jahr wird sich das schon konkretisieren. Ne? Gibt Maßnahmen, Migration, Qualifizierung etc., ne, in die abseits der Technologiethemen, die damit reinkommen, die über viele Jahre lang nicht nur in diesem Jahr dann relevant sein werden, garantiert.
Wir können an der Stelle vielleicht auch gerne nochmal so eine herbe Enttäuschung reinstreuen, um das Ganze in so einen Rahmen zu setzen mit so einer kleinen Schleife. Lass uns doch mal so einen gesamtwirtschaftlichen Blick drauflegen. Wie ist denn eigentlich die Ausgangslage? Weil wir reden jetzt schon viel über die Punkte, die danach kommen, aber im Endeffekt gibt es dann natürlich noch was. Und wenn wir den großen Blick darauf legen, das IFO-Institut steckt ja die deutsche Wirtschaft weiterhin in die Krise. Also offiziell, ich mache es jetzt ganz offiziell, Deutschland ist weiterhin in der Krise. Das ist kein Grund zum Jubeln. Deutschland geht es gut. Wir schaffen das. Nee, die Wahrheit ist leider, wir hatten jetzt gerade in der ersten Jahreshälfte des letzten Jahres eine regelrechte Stagnation. Und die Zahlen sind noch nicht ganz offiziell, aber es wird davon ausgegangen, dass wir preisbereinigt den Bruttoinlandsprodukt Part haben von lediglich 0,2%. Das ist erstmal unangenehm, aber es gibt natürlich auch dahinter wieder gewissen Optimismus. Für die beiden kommenden Jahre, 26, 27, wird ein Anstieg der Wirtschaftsleistung prognostiziert. Da reden wir von einem Sprung von 1,3 auf 1,6%. Das klingt jetzt nicht groß, aber jeder, der sich mit dem Thema auskennt, wird zustimmen, das sind schon ordentliche Zahlen. Das wäre sehr gut für das Land. Das soll eben auch heißen, so langsam kommt eine Erholung dazu, ne? Wir müssen uns auch überlegen, es gibt ja auch neue Finanzverfassungen für Infrastruktur und Verteidigung. Das soll ja jetzt auch dann umgesetzt werden. Die gesamte IT-Branche ist zwar immer noch im Vergleich zur Gesamtwirtschaft ja, so eine Insel der Glückseligkeit, kann man sagen. Das ist schon okay. Aber wir haben ja Kunden, oder also nicht nur wir, aber die gesamte IT-Branche hat ja auch Kunden. Und die leiden natürlich weiterhin unter einer anhaltend schwachen Nachfrage, gerade wenn es um Waren und Dienstleistungen geht. Und ich sag mal, unsere internationale Wettbewerbsposition sich nicht unbedingt verbessert durch die aktuellen Themen. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, die müssen wir uns mitnehmen. Jetzt kommt natürlich wieder so eine Trendanalyse hinzu, ne? Das Exportgeschäft. Wie wird sich das denn bitte in den nächsten Zeiten entwickeln, möchte ich es mal nennen, wenn der US-Importzoll dann wirklich kommt, von dem ja immer mal wieder gesprochen wird oder ich sag mal, von dem angedroht wird, dass die Strafzölle kommen könnten. Und auch hier versucht natürlich unsere Regierung jederzeit gegenzusteuern. Und das Spannende an der Stelle ist einfach, wenn wir nochmal den Fiskalimpuls angucken, 2025, der war bei 9 Milliarden Euro, der steigt jetzt in diesem Jahr laut Plan auf 38 Milliarden und 2027 nochmal auf 19 Milliarden Euro. Wenn wir das jetzt wirklich konsequent umsetzen, dadurch höhere Unsicherheiten quasi aufweichen können, könnte die Finanzpolitik die gesamte deutsche Wirtschaft aus der Krise hieven. Ist natürlich alles ein bisschen Zukunftsmusik, aber ich sag mal so quer da durchgeschossen, auch in etwas anderen Worten, das ist ja trotzdem ein kleiner Grund für Optimismus, weil nach wie vor gucke ich hier gerne nochmal raus, sehe ja reges Treiben und mache mir bewusst, wir sind immer noch Volkswirtschaft Nummer 3 auf dieser Welt. Das dürfen wir auch nicht vergessen.
Und man darf eine Sache auch nicht vergessen. Ich vergleiche es immer, es gibt ja dann KMU ne, als Thema, es gibt da Konzerne. Ne, und wenn man sich anschaut, gibt es unterschiedliche Anforderungsprofile natürlich dabei. Wir sind nicht so schlecht, wie wir geredet werden. Und es ist auch nicht so gut, wie manche meinen, dass es ist. Ich würde sagen, lieber mal diese berühmte Balance-Frage reinholen. Schauen wir uns mal den DAX an. Sind natürlich internationale Konzerne, ne? Aber auch wenn die einen deutschen Sitz haben. Die machen 80-85% ihres Umsatzes im Ausland. Und der DAX spiegelt das genau wieder. Selbst wenn das in Deutschland schlecht laufen würde, hängt ja von Branche ab, vom Unternehmen und so weiter. Die Gesamtvolumina, die erwirtschaften, und das spiegelt es ja auch wieder, auch mit den Wachstumschancen durch KI, auch mit anderen Themen, zeigt sich das ganz klar, dass der Markt glaubt, dass es gar nicht so schlecht ist. Und bin selten den Finanzkapitalisten sehr einer Meinung, als in dem Punkt. Die hatten leider oft sehr recht. Also die Börse dieses Jahr oder auch Ende letzten Jahres mit dem Maximalstand mit 25.000 zeigt das ganz klar. Die Unternehmen, die dort sind, sind innovativ und wir machen vieles richtig. Der Mittelstand bei uns, weißt du ja selbst, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, Alex, oder auch schon recherchiert gehabt, ist ja der Großteil der Gesamtwirtschaftsleistung, den wir anbieten, mit über, korrigier mich, 90%. Mhm. Ich weiß nicht, war ein sehr hoher Wert, kleine und mittlere Unternehmen. Und genau dort wird auch Innovation geschaffen. Wir haben mit im KMU-Bereich extrem viele. Dass natürlich mit Automotive eine zentrale Säule betroffen ist, ist negativ, wird durch die Presse gepeitscht bis zum Erbarmen. Aber am Tagesende gibt es so viele neue Sachen. Es gibt diese, zum Beispiel in Hessen, wo wir jetzt auch sitzen, du und ich, den höchsten Wert für Startups letztes Jahr aller Zeiten. Gab noch nie so viele Startups, die gegründet worden sind. Und das will ich ja sagen, der positive Punkt, das voranzubringen, der Trend, Innovation zu wagen, in ganz neue Bereiche zu gehen. Wir waren ja im Oktober auch beim Cherry Picks, ne? Also wo du siehst, kleine Unternehmen, die super tolle Ideen haben und so weiter, das muss man mitnehmen, mit Technologie, mit dem Zeitgeist dahingehend. Weil die Welt drumherum, die wird sich nicht an uns orientieren. Wir müssen es so tun, dass wir uns anpassen und natürlich Geschäftsmodelle erweitern, verändern und auch natürlich neue Technologien und Praktiken etablieren. Und deswegen glaube ich schon, IFU-Institut hat natürlich recht, das ist eine Gesamtstimme natürlich, aber der Markt ist doch besser, als man glaubt. Wir müssen halt nur ins Doing kommen, machen, arbeiten, umsetzen, Ziele verfolgen, dann wird das schon besser werden, glaub ich persönlich zumindest.
Da steckt ja eine ganze Menge drin, vielleicht um das nochmal in den Rahmen zu setzen, weil du Cherrypicks gesagt hast. In Darmstadt, wo wir beide sitzen, das Herz Südhessens.
Sehr gut.
Also hier in der, auch die Hochburg der hessischen Gründerszene, das darf man ja auch mal sagen. Es ist so, es ist kein Frankfurt, es ist kein Wiesbaden, es ist kein Karben, keine Wetterau oder so, es ist Darmstadt, Punkt. Hat mit Cherrypicks, also auch kleiner Shoutout an die Veranstalter vom Hub 31, vielen lieben Dank, dass ihr das gemacht habt, ja quasi 6 Startups aus Hessen die Möglichkeit gegeben, wirklich innovative Geschäftsmodelle einfach mal vorzustellen auf einer offenen Bühne, die Idee zu zeigen und fernab der typischen Investoren-Pitches einfach wirklich mal, ja, ich sag mal, sich auszuprobieren und zu schauen, was passiert. Ne? Und wir waren ja da, Alex, du und ich. Es war ja eine sehr schöne Veranstaltung. Es war auch eine illustre Runde. Ich würde mal schätzen, es waren ja schon so um die 250, 300 Leute da im Publikum. Und das waren natürlich auch aller Couleur. Ne? Wir hatten Vorstände von Banken dabei. Wir hatten Vorstände der Energieversorger und der regionalen Mobilität dabei. Also das war schon alles sehr, sehr ordentlich. Und weil du das gerade gesagt hast, ich zitiere auch hier gerne unsere Freunde von Bitme. Der Mittelstand Deutschlands ist nach wie vor das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Und daran kannst du immer wieder messen, wie es diesem Land geht. Und ob das im Endeffekt die Endkonsumentenpreise sind, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe und sehe, meine Lieblingsschokolade kostet auf einmal 1,50 € mehr und zeigt euch, ist das Produkt da drüben aber ein bisschen günstiger geworden. Das spielt ja alles irgendwo mit in diese Gesamtmengelage. Und ich glaube, was die breite Masse braucht, ist einfach auch ein bisschen Sicherheit, ein bisschen Vertrauen und auch eine gewisse Transparenz und persönliche Meinung, ein Kanzler, der das Ganze auch wertschätzen kann, anstatt mit irgendwelchen Floskeln um sich herumzuwerfen und dann doch konkret nichts zu machen. Aber auch da bleibe ich optimistisch, dass dieses Jahr große Veränderungen mit sich bringt, damit wir sprichwörtlich die Kirsche auf der Sahne haben und sagen können, 2026 war doch das Jahr der Umstrukturierung, des Erfolgs und jetzt sehen wir, die Brücke zu dem, was ich vorhin eingangs gesagt habe, konkrete Ergebnisse durch diese ganze Sache und können uns jetzt auch mal dafür belohnen, dass wir einfach gut gewirtschaftet haben und eine sehr ordentliche Industrienation sind und auch wirtschaftlich natürlich den Aufschwung mal wieder vorangetrieben haben. Aber das ist natürlich so ein bisschen Hoffnungsschimmer meinerseits.
Ich halte die Hoffnung gar nicht für so abwegig. Es müssen halt die richtigen politischen Rahmenbedingungen geschaffen werden, gewisse Erleichterungen steuerlich und so weiter geschaffen werden für Unternehmen, aber auch eigentlich Reformen gemacht werden, die ja seit 20 Jahren nicht gemacht werden, ne? Dann wäre das noch ein beschleunigender Faktor letzten Endes. Mit dem Geld aus dem gesamten Bazooka-Bereich, da geht einiges. Das ist klar, das haben ja auch die ganzen Experten schon prognostiziert. Und wichtig ist für uns, einfach machen. Selbst wenn es draußen schlecht läuft, ich habe letztens ein Bild gesehen, aus dem Gazastreifen, ne? Also vielleicht, da hat einer in seinem zerstörten Haus einen Laden aufgemacht. Na, unten war nicht alles kaputt, aber oben wirklich um drumherum nur Zerstörung. Einen Laden aufgemacht. Was würden wir dem raten? Soll er den Laden nicht aufmachen? Soll er dem Optimismus vorwegschalten und es dann starten? Selbst in den größten Momenten, wo es so schlecht läuft, muss man eigentlich sagen, hey, nimm das. Nimm auch jetzt quasi, egal ob, kann auch sein, dass ein anderer Präsident irgendwann da ist, eine andere Gewichteverteilung in Europa wegen Parteien und solche Geschichten. Und wenn man das alles so sieht, dann würde ich immer sagen, macht doch einfach. Setzt, ob das jetzt mit oder ohne KI ist, ob ihr Tools einführt, ob ihr eure Prozesse glatt zieht. Jede kleine Verbesserung, würde ich schon sagen, hat eine Auswirkung im Rahmen bei euch, auf eurer eigenen Insel, im Unternehmen, aber auch einen Ausstrahlungseffekt hinaus auf die anderen Bereiche, auf andere Unternehmen. Und das können wir als Entech System sowieso bestätigen. Also wir versuchen das wirklich sehr hoch zu halten, in verschiedenen Bereichen, auch mit unseren Produkten. Und auf der anderen Seite, wenn es jeder macht, dann ist jeder am Machen, jeder am Optimieren, jeder am Gas geben, mit neuen Technologien im besten Falle, geht aber auch ohne, mit guten Prozessen, guter Qualität. Und das ist so ein Punkt, wo ich sagen will, raus, vielleicht 25 war das Jahr des Jammerns, vielleicht mal in 26 in das Jahr des positiven Optimismus und des Machens reinzugehen, weil das finde ich schon ist ein Trend, den wir uns als Deutsche wieder erarbeiten sollten. Früher wurde gemacht. Punkt. Und das würde ich einfach spiegeln gerne, auch im Rahmen des Podcasts.
Gut, die Welt ist natürlich auch komplexer geworden, ne? Das darf man nicht vergessen.
Früher gar keine Frage, also nur mal als Punkt damit rein. Gar keine Frage, die Komplexitäten in diesen Konflikten sind gestiegen. Aber es ändert ja nichts dran. Wir werden als Unternehmung selber, man kann ja nur vom Unternehmen sprechen, selber diese ganzen Konflikte gar nicht auflösen können. Ne?
Ja, aber ich finde es ganz witzig, ich würde denselben Horn blasen, weil ich rechne jetzt 26 gar nicht mal mit den ganz großen Sprüngen. Also es wird einfach keine neue KI-Blase geben, sage ich mal an der Stelle. Ich rechne persönlich eher mit dem, was auch viele Experten, was auch du gerade so ein bisschen angerissen haben. Es werden so kontinuierliche kleine Entwicklungen sein und ich glaube, der Kernpunkt sind klare Schwerpunkte. Viele Anbieter müssen sich einfach spezialisieren, die müssen den Zeitgeist verstehen, müssen den Trend quasi auch mitnehmen. Der Markt bleibt aktiv, aber selektiver. Und ich glaube, wenn jetzt dort investiert wird, wo der Mehrwert sichtbar wird, ne, bitte mitschreiben, das sind jetzt die Hausaufgaben für den einen oder anderen da draußen, Investitionen in Infrastruktur, Mobilität, modernisierte Arbeitsumgebung. Ich glaube, dann wird ganz, ganz schnell klar, dass 2026, wie du es gerade auch gesagt hast, das Jahr kluger Entscheidungen wird und gezielter Technologieeinsätze. Wer das wann, wie macht, meine Telefonnummer, die findet man auf der Website, ich bin jederzeit erreichbar, ich gebe da gerne Tipps. Aber ich glaube, so schlecht steht es gar nicht. Und wir hatten es ja auch vorhin eingangs so mit der Frage, wo segeln wir denn hin? Ich glaube, der Wind steht gar nicht so ungünstig für uns. Und ganz witzig, weil es mir gerade einfällt, wir haben ja noch die Grönland-Diskussion, auch da muss man ja gucken, wohin die Welt geht. Ne? Sind dir Leif Eriksson und Erik Blutaxt noch ein Begriff?
Ich bin mir unsicher, klär mich bitte auf.
Gar kein Problem. Zwei der berühmtesten Wikinger aller Zeiten, die waren übrigens so um das Jahr 1000 rum in den USA. Ich will jetzt nicht sagen, die waren die ersten, die mit Booten auf irgendeine Insel gefahren sind, aber eigentlich hat doch dann Dänemark mehr Anspruch auf die USA als andersrum. Aber das ist nur so eine Vermutung, die mir gerade kommt, wenn wir alle anderen indigenen Völker einfach mal vollkommen ignorieren.
Ja. Ist sicherlich auch ein Thema. Deswegen, wir sind heute ein bisschen politischer, das soll im Rahmen der anderen Folgen nicht so sein, weil einfach Politik, Wirtschaft, es ist einfach untrennbar miteinander verknüpft. Wichtig ist für uns, wir sind Realisten, ne, das wollen wir auch hier widerspiegeln und auch da einfach eine Expertise rausgeben. Nutzt die gegebenen Technologien, die ihr habt, nutzt das vor allem so, dass ihr es reinnehmen könnt. Und gerade 26 ist so wie ein Clearing-Jahr. Man hat die Möglichkeiten, es gibt gewisse bessere Rahmenbedingungen, man wird schauen, jeder muss seine Strategie finden dahingehend. Was ich auch in dem Zuge natürlich als extrem spannend erachte, ist weiterhin die Thematik, dass man Produkte erfinden muss. Europäische Produkte. Wir haben ja digitale Souveränität vorhin gehabt. Ein Trend wird sein, nicht nur ein europäisches Produkt oder ein vergleichbares Pendant wie zu Microsoft zu finden, sondern dass sich die Tendenzen kommen jetzt gerade so auf, dass sich immer mehr Anbieter zu einem ähnlichen Produktportfolio aufbauen, mit Office, mit Collaboration und solchen Sachen. Das könnte auch interessant werden in diesem Jahr, wenngleich es natürlich noch eine gewisse Zeit lang auch über die nächsten Jahre dauern wird, um einen vergleichbaren Wettbewerber aufzubauen. Aber das wird kommen, weil die Unternehmen selber sagen, ich hätte das gerne. Den Dienst muss man doch auch irgendwie aus Europa bekommen, ohne dass da irgendeiner dabei ist, gerade wegen der rechtlichen Frage. Und dann wird das passieren. Also bin ich von überzeugt. Neben dem, was ja sowieso reinkommt, ist, dass die Unternehmen ja letzten Endes aus der Abhängigkeit raus wollen. Ne? Abhängigkeit ist ein riesiges Thema. Das, auch wenn das nicht jetzt bei uns primär ein Thema ist, Open Source auch mal als Punkt mit reinzubringen, auch eine Variante sein könnte, sind wir natürlich sehr, sehr positiv da eigentlich gestimmt, wie es dieses Jahr wird. Ne? Also von daher einfach mitnehmen. Es wird weniger genörgelt, das ist jetzt unsere These, die geben wir jetzt mal positiv rein, mehr gemacht und damit natürlich mehr Wert geschaffen in 26. Ja.
Disclaimer, diese Episode enthält satirische Inhalte, welche nicht wahrgenommen werden müssen. Nee, aber tatsächlich, wenn wir schon Richtung Politik geguckt haben, das ist natürlich alles, ne? Du hast es schon vor dem Podcast heute gesagt, da sind alles so Themen, die sind halt so stark verwoben, man hat gar keine Chance, sich da irgendwie noch rauszunehmen. Und natürlich, ne, man mag sich auch mal ein bisschen das Maul zerreißen auf gut Deutsch, aber wenn wir wirklich nochmal gucken, ich glaube, die Ziele sind definiert. Ne? Und du hast es gerade gesagt, wenn ich mir jetzt noch die richtigen Tools an Bord hole und die sind vielleicht auch so, dass ich mich mit denen gut fühle, dann glaube ich, dass man je nach Branche weiterhin auf einer Reise bleibt und wenn wir jetzt ordentlich investieren, ist doch noch in diesem Land oder in diesem Jahr wirklich noch Land in Sicht. Ich glaube, so könnte man das wirklich beschreiben, weil hier ist noch lange nichts untergegangen und man muss sich, glaube ich, auch mehr auf das fokussieren, was man halt wirklich so ein bisschen in der eigenen Hand hat, worüber man Macht hat, was man entscheiden kann. Weil die anderen Dinge, sind wir ehrlich, die werden kommen, Reglementarien kommen, neue Gesetzesentwürfe werden kommen, neue Regierungen werden kommen. Hoffen wir mal, dass alles mehr oder weniger friedlich bleibt, aber das, was wir bestimmen können, das liegt ja wirklich in unserer Hand. Und warum sollte man sich das Heft des Handelns einfach so schnell aus der Hand nehmen lassen? Weil so pessimistisch, wie es manchmal dargestellt wird, ist in dem Land eigentlich noch gar nichts.
Ja, ich finde, das ist sogar ein super Abschluss, oder? Also, wir könnten noch über andere Themen sprechen. So, es gibt noch ein, zwei andere Trendthemen, die aber jetzt vielleicht nicht so stark durchschimmern. Ich finde die Message gerade, ne, das erstmal rauszunehmen, hier 2026, wie unsere Einschätzung letzten Endes ist, ne, wie wir sehen, gerade in Richtung unserer eigenen Wahrnehmung der Position vielleicht von Deutschland, zählt auch nicht anders auch für Europa, dass man das mitnimmt und wir das quasi als positiven Impuls an die Hörer weitergeben wollen.
Ja, dann würde ich sagen, packen wir es an. Ganz im Gegensatz zur Disruption. Wir stören jetzt nicht mehr. Das war das Ende der Folge. Vielen lieben Dank, Alexander van der Steeg, CTO bei der NTEC Systems. Mir hat es mal wieder Spaß gemacht. Die Zeit ist auch schon rum. Wir sind in der 45. Minute. Und dann können wir jetzt eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Abonnieren. Ihr kennt das. Macht die Glocke, teilt das alles und. Und freut euch vor allem auf die weiteren Episoden. Wir haben da wirklich viele Highlights. Und ich muss sagen, ich glaube, das wird, ohne die letzten Folgen kleiner machen zu wollen, das wird, glaube ich, die interessanteste Staffel, die wir bisher jemals produzieren durften.
Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank. Haut rein und gute 26.
Also, tschüss. Packen wir es an. Ciao, ciao.